Technisch. Genau, wir sind jetzt in der neuen Predigtserie von Weihnachten und die ganze Welt dreht sich um Weihnachten. Alle sind in Aufruhr, wenn man in die Stadt geht, ich und Abba und ein paar andere Kumpels. Wir waren die letzten Wochen ein bisschen in der Stadt, haben ein paar Sachen gesucht und ich sag's euch, das ist Katastrophe, um diese Zeit in die Stadt zu gehen, weil jeder sich Geschenke aussucht, jeder will noch schnell Geschenke kaufen. Dann gibt es dann die Leute, die schon einen Monat vorher die Geschenke aussuchen und dann gibt es dann solche Leute wie mich, die am 24. noch in die Stadt gehen. Die hat immer bis 12 offen und da kann man noch schnell Geschenke kaufen, wenn man ein paar vergessen hat. Vielleicht sieht man mich dann in der Stadt, könnt ihr mal nachschauen. Ja, genau. Und es dreht sich viel um Geschenke. Und ja, wer freut sich denn alles auf seine Geschenke an Weihnachten? So wenige, hä? Was ist los mit euch? Niemand freut sich so alles. So, ich krieg sowieso nur blöde Sachen. Kennt ihr das, wenn ihr ein Geschenk bekommt und ihr müsst euch darauf freuen? Also ihr packt es aus, es gefällt euch nicht, aber ihr müsst so tun, als ob es euch gefällt. Nee, kennt ihr nicht, ne? Ich kenn's auch nicht. Genau, es geht um Geschenke. Und jetzt gerade in der Adventszeit, die Adventszeit ist ja auch für Christen so die Zeit, wo man sich vorbereitet, man bereitet sein Herz vor, man bereitet sich einfach auf das kommende Fest vor, indem wir Jesus feiern. Indem wir das feiern, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Und vor allem bereiten wir uns darauf vor, Gott näher zu kommen jetzt in dieser Zeit. Und Gott hat auch was für uns. Gott hat auch Geschenke für uns. Und ich möchte, dass wir jetzt in dieser Zeit, die Adventszeit, uns darauf besinnen oder diese Zeit speziell nutzen, uns auf diese Geschenke zu konzentrieren, was Gott für uns hat. Und der Herr hat mir vier Geschenke gegeben, die ich heute erläutern soll und über die ich sprechen soll und über die werde ich dann auch sprechen. Und mir ist es wirklich wichtig, dass wir diese Geschenke vor Augen haben jetzt in dieser Adventszeit, dass wir darüber nachsinnen, weil oft ist es so, dass wir Christen, wir sind die reichsten Leute der Welt. Wir sind so beschenkt, wir haben die größten Geschenke, aber wir verhalten uns oft so, als wären wir die ärmsten Schlücker geistlich gesehen. Wir verhalten uns oft so, als hätten wir diese Geschenke gar nicht. Wenn man uns sieht, ja, manche sehen voll schlecht gelaunt aus, obwohl wir allen Grund zur Freude haben. Und darüber möchte ich sprechen, über diese Geschenke, die Gott für uns hat. Und das Gute ist an diesen Geschenken, dass wir nicht erst auf die Bescherung warten müssen, sondern dass die Geschenke jetzt schon für uns da sind. Dass die Geschenke jetzt schon in Christus für uns da sind, wie Manu es vorhin gesagt hat. In Christus sind diese Geschenke für uns da und wir können sie jetzt schon auspacken. Und ich möchte, dass wir heute einen Teil dieser Geschenke gemeinsam auspacken und uns wirklich die vor Augen halten. Die Geschenke sind da. Und oft müssen wir sie einfach nur ergreifen. Hört sich jetzt interessant an. Jetzt, oh, was kommt jetzt? Geld? Das Geschenk Nummer eins ist Erlösung und Vergebung. Das ist das Geschenk Nummer eins. Und wenn ich so nachdenke, ist Erlösung und Vergebung ist so die Sache, was sich die Menschen, wenn man sich mit den Menschen unterhält oder wenn man die Menschen ein bisschen studiert und einfach ein bisschen das Verhalten sich genauer anschaut von den Menschen und einfach manchmal Handlungen hinterfragt, jetzt nicht unbedingt von Christen, sondern einfach allgemein der Mensch. Ich finde, man sieht da sehr leicht heraus, dass der Mensch sich danach sehnt, von Gott akzeptiert zu werden. Jeder Mensch trägt es in sich, bewusst oder unbewusst, aber jeder Mensch trägt es in sich. Woran sieht man das? Bei manchen äußert sich das in einer übermäßigen Selbstgerechtheit. Dass manche versuchen, durch ihre Taten irgendwie was Gutes zu bezwecken, um sich selbst zu befriedigen. Weil jeder Mensch weiß in seinem Herzen, ich habe Verfehlungen. Das weiß jeder Mensch. Kein Mensch, wenn ein Mensch sagt, ey, ich bin perfekt, dann lügt er sich selbst an und er lügt seinen Nächsten an. Weil jeder Mensch weiß, okay, ich habe Verfehlungen. Und das ist der Grund, warum jeder Mensch irgendwie einen Weg sucht, diese Verfehlungen wieder gut zu machen. Jeder sucht diesen Weg. Und das äußert sich in verschiedene Arten und Weisen. Dann gibt es diese Menschen, die sagen, okay, so einer war ich. Die sagen, okay, gut, ich habe so viele Fehler. Scheiße, ich kann daran nichts ändern und ich lebe jetzt einfach umso mehr in Saus und Braus. So war ich zum Beispiel davor drauf. Ich habe mir einfach gedacht, gut, ich hab ein bisschen so das Christentum gekannt, von meiner Familie aus, vom Elternhaus her. Und ich habe gewusst, okay, der Weg, den ich gerade gehe, der ist total falsch. Und meine Reaktion war dann nicht so, okay. Es gibt die eine Reaktion, dass man dann voll versucht, sich irgendwie durch Taten, durch irgendwelche guten Werke gerecht zu machen oder irgendwas gerecht zu werden, was die Familie vorgibt oder was die Gesellschaft vorgibt und dann zu sagen, ey, ich bin doch ein guter Mensch. Ich toleriere das, ich mache das, das gibt die Gesellschaft vor und weil die Gesellschaft das vorgibt, kann ich sagen, ich bin ein guter Mensch. Das ist die eine Reaktion. Meine Reaktion war, ich mache, was ich will und ich möchte gar kein guter Mensch sein. Ich möchte einfach mit den Leuten, mit denen ich zusammen bin, möchte ich gut zurechtkommen und ich möchte mein Leben leben. Und irgendwann mit 80 Jahren so kann ich mal drüber nachdenken, mein Leben Gott zu geben, weil dann habe ich nicht mehr so viel zu verlieren. So, das waren so meine Gedanken. Und da war auch dieser Wunsch bei mir, ich möchte irgendwie meine Sachen, die nicht in Ordnung sind bei mir, ich möchte sie irgendwie gerechtfertigen. Da ist dieser Wunsch bei jedem drin und Gott hat uns dieses Geschenk gegeben. Wir lesen in Epheser 1, Vers 3 bis 14. Ich muss hier auch mal ausschlagen. Kann ich auch hier lesen? Ja. Vielleicht ist es ein bisschen dunkel. Gut. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Hier steht schon mal mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wir sind nicht arm. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihn haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm. Also hier in Vers 7, in ihn haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Also hier in Vers 7 steht, in Christus haben wir die Erlösung und die Vergebung der Sünden. Weil er ans Kreuz gegangen ist für uns, haben wir die Erlösung und die Vergebung der Sünden. Durch sein Sterben sind uns die Sünden vergeben, durch seine Auferstehung sind wir gerecht gemacht worden. In Römer, Römer 4, Vers 25, steht nochmal beschrieben, ganz kurz und knapp, wie die Erlösung mit der Vergebung zusammenhängt. Ich lese es kurz vor, ich habe es mir zum Glück hier aufgeschrieben. Vers 25, welcher ist um unsere Sünden willen dahingegeben? Also wegen unserer Sünden musste er sterben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Also wieder auferstanden, damit hat Gott bestätigt, dass wir jetzt gerecht sind. Die wir glauben, sind jetzt gerecht durch Christus. Und dieses Geschenk, was ich jetzt gesagt habe, die Erlösung und die Vergebung, dieses Geschenk ist das Fundament für jedes weitere Geschenk, was wir bekommen in Christus. Wenn wir keine Erlösung haben, wenn wir keine Vergebung haben, anders gesagt, wenn wir nicht akzeptiert sind von Gott, dann können wir jedes andere Geschenk, was Gott uns geben kann, können wir vergessen. Also das ist das Fundament, auf dem wir stehen. Also ohne Geschenk Nummer 1 gibt es auch kein Geschenk Nummer 2 und 3. Also als erstes brauchen wir Geschenk Nummer 1, Erlösung und Vergebung. Das brauchen wir, das ist die Voraussetzung in Christus, um alle weiteren Geschenke, die ich dann auch erläutern werde, zu bekommen. Wie komme ich denn zu dieser Erlösung, wie komme ich denn zu dieser Vergebung? Ist ganz einfach, die meisten kennen es wahrscheinlich, aber ich erwähne es einfach nochmal der Vollständigkeit halber. Die Erlösung ist für die, die glauben, die mit dem Herzen glauben, mit dem Mund bekennen, Jesus ist mein Herr, die sind erlöst, die nach dem Willen Gottes leben, die ihr Leben Gott gegeben haben, die sind erlöst. Die haben den Heiligen Geist bekommen und die sind erlöst. Die haben den Geist der Sohnschaft bekommen von Gott. Und das ist das Geschenk, was Gott uns gegeben hat. Das ist Geschenk Nummer 1 und jetzt in dieser Adventszeit, lasst uns an dieses Geschenk täglich denken. Weil das ist das größte Geschenk, was wir haben, diesen Wunsch, den jeder in sich trägt, gerecht zu sein. Dieser Wunsch hat Gott uns erfüllt, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat. Dieser Wunsch ist erfüllt. Wir haben das ergriffen, wofür so viele Menschen studieren, so viele Menschen tun sämtliche Dinge. Es gibt sogar Leute, die peitschen sich selbst aus, um dieses Geschenk zu bekommen. Die Sache ist, du kannst dir das Geschenk nicht selber nehmen, du musst es empfangen. Und Gott hat es dir gegeben und du musst Ja sagen dazu. Und lass uns wirklich die Augen jetzt gerade in dieser Adventszeit darauf richten, dieses Geschenk Nummer 1, die Erlösung und die Vergebung, zu nehmen und wirklich darüber nachzusinnen, zu danken und uns wirklich bewusst zu machen, was für ein wertvolles Geschenk das ist. Weil ich kenne das selbst am Anfang, ich war so begeistert davon, als ich mich bekehrt habe, als ich gehört habe, was Gott für mich gemacht hat. Ich war so überwältigt. Ich bin rausgegangen, ich hatte nur Lobpreis in meinem Herzen. Ich wusste gar nicht, wie es um mich geschieht. Ich hatte einfach diese Sicherheit in meinem Herzen. Ich bin erlöst. Ich kann jetzt sterben und ich bin bei Gott und mir wird nichts passieren. Ich werde den Tod nicht sehen und es hat sich daran nichts geändert. Aber meine Einstellung dazu hin hat sich geändert. Oft. Und mein Wunsch ist es, dass ich da immer wieder zurückkomme zu dieser ersten Liebe, dass ich immer wieder sage, hey, ich möchte mich freuen wie am ersten Tag, weil der Wert des Geschenks hat nicht abgenommen. Er ist immer noch derselbe. Und lasst uns das wieder vor Augen halten, was für einen Wert dieses Geschenk hat und wie reich wir beschenkt sind damit. Geschenk Nummer 2. Was sehr stark damit zusammenhängt, was Gott uns gegeben hat, was auch diese ganzen Geschenke, die ich aufzähle, das sind alles tiefste Herzenswünsche der Menschen und wir sehen so viele verschiedene Versionen und Formen, wie Menschen das versuchen, außerhalb von Christus zu erreichen, diese Geschenke. Und wir haben diese Geschenke alle durch Christus bekommen. Das zweite Geschenk ist Identität in Christus. Wir haben eine Identität in Christus. Wir sind nicht irgendwelche Leute, wir definieren uns nicht über unsere Arbeit, wir definieren uns nicht über unseren Ehepartner, wir definieren uns nicht über das, was wir tun oder über unser Familienhaus, sondern wir definieren uns durch Christus. Das ist Geschenk Nummer 2. In Epheser, das war in Vers 4 bis 5, können wir nochmal nachlesen. 1 immer noch, Epheser 1, 4 bis 5. So kann man auch 4 bis 5 auslegen. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Hier steht es nochmal, dass Gott hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft. Du bist vorherbestimmt. Du und ich, wir sind vorherbestimmt, Gottes Söhne zu sein. Söhne und Töchter natürlich an die Frauen. Töchter genauso. Aber wir haben den Geist der Sohnschaft empfangen. In Römer steht auch, ihr habt nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, sondern den Geist der Sohnschaft zur Freude. Nicht den Geist der Knechtschaft zu Furcht, sondern den Geist der Sohnschaft zur Freude. Und das ist das, was uns Festigkeit gibt. Das ist das, was uns Beständigkeit gibt als Christen, dass wir wissen, okay, wir sind Kinder Gottes, wir sind Söhne Gottes. Und das ist so ein großes Geschenk, wenn man sich bedenkt, wenn du diese Identität nicht hättest, wenn du diese Identität als Kind Gottes nicht hättest, dann würde deine Identität so schnell sich verändern. Der eine ist sein Leben lang Fußballer und identifiziert sich damit und dann auf einmal bricht er sich das Bein und kann kein Fußballer mehr sein. Was bist du dann? Kranker Fußballer. Oder es gibt so viele Leute, die sich über die Arbeit definieren. Es gibt Leute, die sich über ihre Sexualität definieren. Ich bin homo oder sowas, bin ich nicht. Aber es gibt solche Leute. Ja. Und diese Identität, sie steht. Ich habe vorhin erwähnt, die Identität ohne Christus kann sich so schnell verändern und man kann sich durch so viele Sachen identifizieren. Auch wir Christen sind nicht befreit davon, dass wir uns manchmal über andere Dinge identifizieren, als wir es machen sollten. Ich finde, die größte Verleitung ist, sich darüber zu identifizieren, was für einen Job man hat. Ich finde, das ist so, wenn man sich mit den Leuten unterhält, was ist die erste Frage, die man stellt? Die stelle ich auch meistens. Wenn ich mich mit neuen Leuten unterhalte, dann frage ich immer, was machst du so, was arbeitest du? Das ist immer so die erste Frage. Und das, wenn du dann mit einem redest, der irgendeine leitende Position hast, dann musst du die mal anschauen, wenn die das sagen. Ja, machen die dann immer ein bisschen so auf demütig, so eine versteckte Demut, so, ja, ich bin da Leiter, Firmengeschäftsführer. Oder wenn man im Urlaub ist, man lernt neue Leute kennen und man will immer sofort wissen, was der macht. Weil man selbst die Leute dann auch in einem anderen Licht sieht und die Leute sehen sich auch darin. Und das ist nicht richtig. es ist cool, wenn man was Gutes macht, und es ist auch cool, wenn man nicht so eine hohe Position hat. Beides ist cool, weil unsere Identität, weil wir uns nicht darüber identifizieren, sondern wir identifizieren uns durch Christus. Und diese Identifikation steht, sie ist fest, und an der kann niemand was machen, weil wir diese Festigkeit in Christus haben. Egal wie du dich gerade fühlst, egal ob du dich gerade fühlst, als wärst du kein Sohn Gottes, weil du missgebaut hast, egal ob du dich gerade fühlst, als würdest du gerade weggehen von Gott, du bist ein Kind Gottes. Wenn wir die Geschichte vom verlorenen Sohn anschauen, kennt ihr jeder? Ich glaube, die kennt jeder. Die steht in Lukas 15. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie nochmal aufmachen. Auf jeden Fall geht es bei der Geschichte um den verlorenen Sohn, geht es darum, dass da ist ein reicher Mann, und der hat zwei Söhne, und ein Sohn davon fordert sein Erbe. Und was macht er mit seinem Erbe? Er rennt weg, er geht raus und versäuft es und baut Scheiße und setzt es, auf gut Deutsch gesagt, in den Sand, des Erbe, und landet am Schluss so tief, dass er bei den Schweinen schlafen muss und Hunger hat und sogar begehrt, das zu essen, was die Schweine essen, aus Hunger. Und was ich sehr interessant finde, also er hat wirklich Mist gebaut. Wenn ich mir vorstelle, wenn ich jetzt das Erbe von meiner Familie nehme, ich nehme das voreilig, also vorzeitig, das ist schon mal so respektlos. Bevor überhaupt der abtritt, nehme ich das schon. Damit sage ich dem eigentlich, ey, du bist für mich gestorben, so. Ich möchte das Erbe jetzt schon, so. Also das ist schon mal der erste krasse Mistake, den dieser Sohn gemacht hat. Und danach geht er weg und versäuft es. Er legt es nicht an oder so, sondern er benutzt es wirklich so, ja, ich mache Party und ich mache, was ich will. Und dann merkt er, okay, ich bin voll tief gelandet, ich bin voll tief gesunken, ich habe voll den Mist gebaut, und merkt, dass er bei den Schweinen ist. Also bei den Schweinen zu schlafen, ich würde alles tun, damit ich nicht da lande, weil es so demütigend ist. Also es zeigt einfach, wie krass er gedemütigt wurde, bei den Schweinen zu schlafen und sogar zu begehren, das, was die essen, zu essen. Also das ist echt hart. Und dann hat er sich gedacht, ey, wäre ich nur wieder bei meinem Vater, sogar die Diener von meinem Vater hatten ein besseres Leben, als ich jetzt habe. Und was ich interessant finde, in der ganzen Zeit, wie man die Geschichte liest in der Bibel, wird nicht einmal gesagt, er wurde zum Bastard, weil er das gemacht hat. Er wird immer als Sohn bezeichnet. Auch als er bei den Schweinen geschlafen hat, wurde er immer noch als Sohn bezeichnet. Nicht einmal sagt das Wort Gottes, er wurde zum Bastard oder er war kurzzeitig nicht mehr ein Sohn. Er war immer ein Sohn. Aber er selbst hat gedacht, ich bin es nicht mehr würdig, ein Sohn zu sein. Und wie oft geht es uns so, dass wir bauen Scheiße, wir bauen Mist, sorry. Bisschen das Ghetto-Vokabular. Wir bauen Mist, Unsinn, wir bauen Blödsinn. Und wir fühlen uns, als wären wir es nicht mehr würdig, Gottes Kinder zu sein. Wir denken, wir haben uns das verspielt. Wen ging es denn schon mal so? Ihr müsst jetzt nicht die Hände heben. Aber ich bin mir sicher, es ging vielen so. Mir ging es auch schon oft so, dass ich gedacht habe, okay, ich habe jetzt so viel Mist gebaut. Ich habe mir jetzt, locker habe ich mir die Sohnschaft verspielt. Also ich habe es nicht ausgesprochen, aber ich hatte es im Herzen. Und es ist was einem im Herzen wirklich ein Dorn ist. Und so ging es dem verlorenen Sohn. Er war bei den Schweinen, er hat alles verzockt, was sein Vater ihm gegeben hat. Und er war nicht mehr würdig. Er hat gedacht, er war nicht mehr würdig. Und trotzdem spricht das Wort Gottes immer davon, dass er immer noch ein Sohn war. Also diese Identität ist fest. Und danach hat er sich beschlossen, zurückzukehren zum Vater, und hat sich schon überlegt, was er sagen soll. Und hat wirklich gedacht, okay, wenn ich doch wenigstens als Diener arbeiten kann, nicht mehr als Sohn. Also er wollte wirklich die Sohnschaft ablegen, weil er gedacht hat, ich habe es vermasselt. Was hat der Vater gemacht? Der Vater hat genau das Gegenteil gemacht. Der Vater hat das Kalb geschlachtet, er hat ihm ein neues Gewand gegeben, er hat ihm Schuhe angezogen. Der Vater hat nicht gesagt, ey, du hast Mist gebaut, sondern der Vater hat ihm bestätigt, du bist immer noch mein Sohn. Und ich behandle dich wie vorher, weil du immer noch mein Sohn bist. Und das macht Gott mit uns. Egal, wo wir gerade sind, egal, wo du gerade in deinem Leben stehst, ich weiß es nicht, Gott sagt, du bist immer noch mein Sohn, du bist immer noch meine Tochter. Und er bestätigt dir das immer wieder. Egal, wo du gerade bist, aber was ist unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist, das anzunehmen erstens und nicht zu sagen, ey, ich bin nicht mehr würdig, sondern du bist würdig in Christus. Er ist dafür gestorben und wieder auferstanden, dass du Sohn bist. Also bist du sowas von würdig. Nicht aus deinen Taten, sondern weil Christus für dich gestorben ist. Weil Christus für die Taten, die der Sohn gemacht hat, Für die Taten, die wir machen, ist er gestorben, damit wir diese Identität annehmen können als Söhne und Töchter. Und deswegen ist diese Identität fest, egal ob du, wo du gerade stehst. Und Gott spricht heute, ihr seid meine Söhne, ihr seid meine Töchter. Und das steht. Und das ist das zweite Geschenk, was Gott uns gibt. Und ich finde, das ist so ein großes Geschenk, weil es uns Festigkeit gibt, das gibt uns Selbstbewusstsein. Ich weiß, egal wo ich gerade bin, egal was ich gerade mache, ob ich gerade Toiletten putze oder ob ich der Geschäftsführer von einem Konzern bin, meine Identität verändert sich nicht, es verändert sich nicht, wer ich bin. Ich bin immer noch Kind Gottes. Wenn wir die Identität annehmen, die Christus für uns hat, ist es nicht so, dass wir unser wahres Ich verlieren, sondern wir gewinnen unser wahres Ich. Er ist der Schöpfer, er ist der alles gemacht hat. Wir haben gelesen, er hat uns vorherbestimmt und er weiß, wer jeder hier ist. Er kennt uns ganz genau, er kennt unsere Stärken, er kennt unsere Schwächen. Und wenn wir seine Identität annehmen, die er für uns hat, und unsere alte Identität ablegen, wo wir davor gedacht haben, das ist unser wahres Ich, erst dann finden wir unser wahres Ich in Christus. Erst dann finden wir, wer wir wirklich sind in Christus, was wir wirklich für Stärken haben, was wir für ein Potenzial wirklich haben, was Gott in uns reingelegt hat. Dann entfaltet sich das Ganze erst richtig. Ich bin nicht der wahre Giovanni, wenn ich nicht Christus habe in mir, wenn ich nicht in Christus bin. Dann bin ich irgendein Abklatsch von dem, was Gott wollte, der ich bin. Und so geht es mit euch, mit jedem anderen ist es auch so. Wenn du nicht bei Gott bist, wenn du deine Identität, dieses Wort ist schon kompliziert, wenn du deine Identität nicht bei Gott hast, bist du nicht der, der du sein sollst. Erst durch Gott finden wir unsere wahre Bestimmung. Er hat uns vorherbestimmt, er hat einen Plan für jeden Einzelnen. Wenn er einen Menschen macht, dann ist es nicht auf gut Glück, mal sehen, was aus ihm wird, sondern er hat einen Weg und einen Plan für sein Leben. Und das ist deine Identität, Kind Gottes und Knecht Gottes. Sklave. Geschenk Nummer 3. Jetzt können wir Bingo spielen. Wer errät's? Geschenk Nummer 3, was er uns gegeben hat. Geschenk Nummer 3, du bist frei. Boah, das wäre schön, ist mir leider nicht eingefallen. Geschenk Nummer 3 ist die Freude. Die Freude am Herrn.
Halleluja.
Amen. Das ist Geschenk Nummer 3 und die Freude ist wieder was. Ich habe am Anfang gesagt, alle diese Geschenke sind sowas, was jeder Mensch sich von Herzen wünscht. Also es gibt nichts, was du dir mehr wünschst, unbewusst. Es gibt nichts, was du dir mehr wünschst als diese Geschenke. Nicht mal, wenn jemand dir die Welt gibt, nicht mal das könnte das befriedigen, was in deinem Herzen ist, was Gott dir schenkt. Und dieses Geschenk ist Freude. Und jeder Mensch sehnt sich auch nach dieser Freude. Jeder Mensch will Freude haben. Ich sag's mal so, dein Herz wird dich nicht in Ruhe lassen, bis du es befriedigt hast. Du wirst immer Unruhe haben, bis du irgendwas gefunden hast, womit du dein Herz befriedigst. Du kannst es befriedigen mit vielen Dingen. Aber ist es nicht alles richtig, mit dass du es befriedigst? Oder ist es vieles gut? Aber es gibt eins, was das Beste ist, mit dem du dein Herz befriedigst. Und das ist Gott und das ist die Freude am Herrn. Vor Gottes Angesicht ist Freude in Fülle. Das lesen wir im Psalm 16, Vers 11. Da steht: Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freude in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Also Freude in Fülle, was heißt es? Das ist die vollkommene Freude, die man sich nur erdenken kann. Also stell dir mal vor, du hast jetzt irgendeinen Wunsch und ich könnte dir diesen Wunsch jetzt erfüllen. Sagen wir mal, ich weiß nicht, du wünschst dir jetzt ein Kind zum Beispiel. Oder ein Ehepartner und ich spiele den Vermittler. Und ich erfülle dir diesen Wunsch. Das könnte auch sein. Nee, Quatsch. Ich bin's, hallo. Und dieser Wunsch wird dir erfüllt, den du dir wünschst. dann freust du dich. Das ist ganz natürlich, dass man sich freut. Aber das ist keine vollkommene Freude. Das ist keine Freude in Fülle. Das ist eine Freude, das ist eine gute Freude, aber das ist nicht die Freude, die Gott uns gibt. Die Freude, die Gott uns gibt, ist die vollkommene, reine Freude, die Freude, wofür der Mensch geschaffen ist, die Freude, nach der wir uns sehnen. Das ist die Freude, die Gott uns geben kann. Jeder Mensch sehnt sich nach Freude und Gott hat uns bewusst so geschaffen, dass wir uns nach Freude sehnen, damit wir diese Lust nach Freude in ihm befriedigen können. Also Gott hat uns bewusst so geschaffen, dass wir uns danach sehnen, damit wir diese Befriedigung in ihm haben. Und ich habe auch gesagt, natürlich kann man sich auch an anderen Dingen freuen, aber das ist nicht die vollkommene Freude, die Gott uns geben kann. Das ist nicht die Freude, die er für uns hat. Und die Freude, die er für uns hat, ist unabhängig von Situationen, ist unabhängig von dem, was du gerade hast, ist unabhängig, wie es dir gerade geht. Die Freude ist immer da. Du hast immer Zugriff darauf. Wow, ihr seht so fröhlich aus. Die Freude ist immer da und Gott möchte, dass wir diese Freude immer nehmen. Die Bibel sagt so oft, freut euch. Freut euch, sagt die Bibel. Wir haben allen Grund zur Freude. Ich habe jetzt schon zwei Geschenke erläutert, das ist Geschenk Nummer 3. Schon allein die zwei Geschenke, die ich davor gesagt habe, sind Grund zur Freude. Und jetzt kommt noch Geschenk Nummer 3, die Freude selbst. Also freut euch, dass wir Christus haben, freut euch daran, dass wir erlöst sind, freut euch daran, dass wir eine Identität haben. So viele Leute laufen da draußen rum und die verbringen ihr ganzes Leben damit, diese Dinge zu suchen, aber sie finden es nicht. Und die wir hier sitzen, wir haben es. Wir sind da am Ziel, wir haben es bekommen. Also freut euch, das ist das Geschenk, was Gott für euch hat, Freude. Warum ist es so, dass es uns dann oft daran mangelt? Die Freude am Herrn, sie ist doch frei zugänglich. Wieso haben wir das nicht? Wieso ist es oft so, dass es uns fehlt einfach daran? Oder wenn ich jetzt davon rede, dass man sich vielleicht denkt, so, ja, schön und gut, was er da erzählt, aber ich hatte es irgendwie noch nie. Oder ich hatte es mal, aber es ist nicht mehr da. Warum ist es so? Ich breche es mal ganz simpel runter, weil es dir an Gemeinschaft mit Gott mangelt. Darum mangelt es dir an Freude am Herrn. Ich sage es mal so, wenn du ein Geschenk bekommst und du befasst dich nicht mit diesem Geschenk, du legst es hin und es ist noch verpackt, kannst du dich dann darüber freuen? Geht nicht, du musst dich damit auseinandersetzen, du musst es öffnen, du musst es nehmen, du musst es annehmen, spielen, du musst es spielen, FIFA. Ich kann mich nicht an FIFA freuen, wenn ich nur die Verpackung anschaue. Cool, ey. Ich sehe wieder Cristiano Ronaldo auf dem Cover. Oh nein. So werde ich mich nicht an FIFA freuen. Ich freue mich erst an FIFA, wenn ich spiele. Und so ist es mit Gott. Wenn es dir heute an dieser Freude mangelt, dann bist du am richtigen Ort. Dann hast du heute einen richtigen Schritt gemacht. Du bist hierher gekommen, hier in den Gottesdienst, wo wir Gott dienen, wo wir Gott groß machen. Und wenn wir Gott dienen, wenn wir Gott groß machen, wird er uns Freude an ihm geben. Und das ist die wahre, vollkommene Freude. Also müssen wir uns mit Gott beschäftigen, wir müssen uns damit befassen, wir müssen darüber nachsinnen. Wir müssen unsere Energie damit verschwenden oder unsere Energie investieren, nach Gott zu suchen. Ich habe vorhin vorgelesen, vor seinem Angesicht ist Freude in Fülle. Nicht in der Ferne von Gott, sondern vor seinem Angesicht. Also das heißt, wir müssen vor ihm treten. Und der Heilige Geist wird es uns geben. Wir können es nicht selbst erzeugen. Es ist nichts, was ich sage, okay, ich erzeuge es jetzt. Die Bibel befiehlt uns, freut euch. Aber Gott hilft uns, also er befiehlt es uns und er gibt es uns. Es ist nicht so, dass er es dir befiehlt und du dich dann selbst drum kümmern musst. Okay, ich muss mich jetzt irgendwie freuen, es ist ein Befehl, sondern Gott gibt es uns. Er befiehlt uns das und wir beten dafür, Herr, hilf mir, deinen Befehl gerecht zu werden. Und dann wird uns das der Heilige Geist geben. Nicht aus uns selbst, sondern durch den Heiligen Geist, durch Christus allein. Also wenn es dir an Freude mangelt, dann geh ins Gebet. Jetzt auch in der Lobpreiszeit, in der zweiten Lobpreiszeit, dann such Gott und sag ihm, Herr, mir mangelt es an dieser Freude, gib sie mir. Und Gott wird sie dir geben. Aber habe Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Ohne das geht es nicht. Beziehe ihn in deinen Alltag mit ein. Jetzt lebt nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Leb nicht mehr du selbst, sondern gib dem Heiligen Geist die Kontrolle über dein Leben. Ich sag's, wenn Jesus nicht die Platz Nummer 1 ist in eurem Leben, dann wird es was anderes sein. Die Platz 1 wird immer belegt sein in eurem Leben. Es ist echt so, wirklich. Es ist immer irgendwas in eurem Leben, auch in meinem Leben, auf Platz 1. Und die Frage ist es nur, ist es Jesus? Ist Jesus die Platz 1, ist Jesus die Nummer 1? Wenn Jesus nicht die Nummer 1 ist, dann ist es irgendwas anderes. Und dann muss dieses andere zurücktreten, damit Jesus wieder auf Platz 1 ist. Und das ist der Weg zur Freude im Herrn. Gemeinschaft mit dem Wort Gottes, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Das ist die Aufgabe. Und es wird auch kein Kampf mehr sein. Am Anfang ist es immer ein Kampf. Aber je mehr wir drin sind, je mehr man reinkommt, ich bin mir sicher, viele kennen das auch, je mehr man drinnen ist, desto einfacher fällt es einem, desto mehr freut man sich an dem Herrn, desto mehr freut man sich, in die stille Kammer zu gehen und den Herrn zu suchen, weil es einfach das Süßeste ist, was der Mensch schmecken kann. Das ist einfach das Süßeste und Leckerste. Dafür sind wir geschaffen. Das ist einfach die Essenz des Lebens. Das ist das, was uns am besten schmeckt. Und wir müssen wieder uns aufmachen, das wieder zu schmecken, das wieder zu suchen, davon wieder zu kosten. Es wäre so eine Verschwendung, wenn wir es nicht nehmen würden. Wir gehen so oft dem Dreck nach und versuchen im Dreck was Süßes zu finden, aber Gott hat einen ganzen Becher voller Süßigkeiten für uns. Und wir suchen irgendwo im Schlamm irgendwo was, ob da vielleicht noch was übrig geblieben ist. Aber Gott hat Frisches für euch. Geschenk Nummer 4. Das Letzte und das Beste. Es gibt übrigens noch 20 weitere Geschenke, also macht euch auf einen langen Abend bereit. Nein, Spaß. Geschenk Nummer 4 ist Gott selbst. Was wären diese ganzen Geschenke, wenn wir den Geber nicht hätten? Was hätten diese Geschenke dann für einen Wert? Was bringt es mir, erlöst zu sein, wenn ich Gott nicht habe? Was bringt es mir, im Himmel zu sein, wenn ich Gott nicht habe? Was will ich im Himmel, wenn ich nicht Gott will? Im Himmel gibt es nur Gott. Also das beste Geschenk ist Gott selbst. Vor diesen ganzen anderen Geschenken ist das beste Geschenk Gott selbst. Ist der Geber selbst. Ist die Quelle dieser Geschenke. Was wäre der Bauch? Mein Bauch. Was wäre der Bauch ohne Essen? Ein leerer Bauch. Wofür wäre der Bauch da, wenn ich kein Essen hätte? Was hätte mein Darm dann für eine Funktion? Oder wofür wäre der da? Der wäre total unnötig da. Um ihn zu füllen mit anderen Sachen. Nee, der Bauch hätte seinen Sinn und Zweck verloren. Was wäre der Mensch ohne Gott? Das ist genau das Gleiche. Wenn der Mensch Gott nicht hat, dann ist der Sinn des Menschen verloren gegangen. Dann ist es wie ein Bauch, der irgendwo in einer Welt ist, wo es keine Nahrung gibt. Dieser Bauch ist einfach unnötig da. Und so ist ein Mensch ohne Gott. Gott hat uns geschaffen für sich selbst, um ihn zu verherrlichen, um ihn groß zu machen, um ihn anzubeten, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Er hat uns zu seinem Ebenbild gemacht. Und wir wären nichts ohne Gott. Ich habe vorhin gesprochen, unsere Identität ist in Christus und nur durch Christus sind wir das wahre Ich. Nur durch Christus ist der Arjun der wahre Arjun. Nur durch Christus. Und was wären wir, wenn wir Gott nicht hätten? Wenn wir den Geber nicht selbst hätten, dann wären wir einfach leblose, tote Menschen. Und deswegen brauchen wir den Geber. Deswegen brauchen wir den Geber und wir müssen uns vor allem auf den Geber fokussieren. Die Geschenke, aber auch den Geber. Aber vor allem auf den Geber. Und was wäre eine Weihnachtspredigt ohne die Geschichte von den drei Weisen. Also Nathan, auch an dich, die muss drin sein. In Matthäus 2, 1 bis 12. Können wir kurz lesen? Matthäus 2, 1 bis 12, genau. Habe ich schon gemacht? Ja, okay, das ist schon da, gut. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem, die sprachen: Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihn zu huldigen. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. Und er versammelte alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm: Zu Bethlehem in Judäa, denn so steht es durch den Propheten geschrieben. Fürsten Judas, und du Bethlehem, Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Ganz kurz, ich lese gleich weiter. Also wir haben jetzt diese ganzen Geschenke gehört und wir haben erfahren, was Gott, und das sind nicht alle Geschenke, es gibt noch so viele Geschenke, die Gott uns gegeben hat. Ich habe jetzt nur ein paar rausgepickt, so die Fundamente. Aber wir haben jetzt gehört, was Gott alles für uns gemacht hat, wie Gott uns liebt. Die Liebe Gottes ist offenbart durch das, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Er hat sich selbst gegeben. Das ist das größte Opfer, was man machen kann. Wir haben gesehen, was er für uns getan hat. Und hier in der Geschichte lesen wir, dass drei Weise sind gekommen und dann haben die da gesprochen, dass der König der Juden geboren ist. Und dann hat der König Herodes Angst bekommen und hat seine obersten Priester und die Schriftgelehrten, das sind die Leute, die das Wort Gottes erforschen, die studieren, die mit der Auslegung vom Alten Testament vertraut sind. Diese Leute sind es. Und die haben sogar ausgelegt, wo er geboren werden sollte. Also sie hatten das Wissen, sie wussten es. Aber sie haben sich nicht bewegt. Sie sind da geblieben, wo sie waren. Sie haben es gewusst, ey, da ist der Retter geboren. Da ist das, was wir brauchen. Da ist das, worauf die ganze Schrift zeigt, auf Jesus. Und da kommen Leute, die das noch bestätigen. Aber sie haben sich nicht bewegt. Sie waren Schriftgelehrte. Heute würden wir sagen, es waren Pastoren. Und sie haben sich nicht bewegt. Das ist unglaublich. Sie hören, da kommt der Erlöser für sie und sie haben sich nicht bewegt. Und sie sind stehen geblieben. Und was haben diese Sterndeuter gemacht, diese Weisen? Sie hatten Freude, steht da. Sie hatten Freude und sie haben Gott gesucht. Sie sind losgegangen. Sie wollten ihn sehen. Da steht, sie wollten ihn anbeten gehen. Und das soll unsere Reaktion auf diese Geschenke sein. Wir wollen ihn lieben, wir wollen ihn anbeten. Und wir wollen ihn groß machen, weil er Gott ist. Weil er groß ist. Weil er uns diese ganzen Dinge gegeben hat. Weil er uns liebt. Die Bibel sagt, wir lieben ihn nicht, weil wir es aus uns selbst tun, sondern wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Nur darum können wir ihn lieben. Und so ist es auch hier. Er liebt uns, er gibt uns diese Geschenke und das soll das Fundament sein, warum wir ihn lieben sollen. Und lasst uns nicht wie diese Schriftgelehrten sein, dass wir alles hören, wir wissen alles, wir sind schon so lange dabei, aber wir machen uns nicht mehr auf, Gott zu lieben, wir machen uns nicht mehr auf, ihn anzubeten. Lasst uns wirklich gemeinsam diese Adventszeit nehmen und Gott suchen, ihn anbeten, ihn dafür danken, wer er ist. Ich habe gerade bei Vers 6 aufgehört. Jetzt lesen wir weiter. Dann berief Herodes die Weisen heimlich und erforschte genau von ihnen die Zeit der Erscheinung des Sternes. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. Sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam über der Stelle stand, wo das Kind war. Als sie aber den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Da steht's wieder, sie freuten sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm. Also huldigten ihn, das heißt, sie beteten ihn an. Sie fielen nieder und beteten ihn an. Und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold und Weihrauch und Myrrhe. Und Gold, Weihrauch und Myrrhe hatte damals einen wahnsinnigen Wert. Gold hat heute immer noch einen wahnsinnigen Wert. Das ist so einer der wertvollsten Dinge, die es auf der Welt gibt, Gold. Reines Gold. Und sie haben ihre Schatzkisten geöffnet und haben es ihm gegeben. Sie wollten Gott nicht bestechen, sie wollten ihn sich nicht irgendwas erkaufen, sondern sie haben damit gesagt, ich möchte mich an dir freuen, ich bekomme wegen dir und ich beweise es damit, dass ich das gebe, was mein Schatz ist. Ich gebe es dir, weil ich dich will, weil ich dich genießen will. Ich möchte nicht als erstes Gold, den Weihrauch und die Myrrhe genießen, sondern ich möchte als erstes dich genießen, Gott. Und ich möchte uns einladen, heute unsere Schätze zu öffnen, unsere Schatztruhen zu öffnen. Was haben wir drin? Findet man dort Jesus? Oder ist da auch Gold, Weihrauch und Myrrhe? Wenn da Gold, Weihrauch und Myrrhe ist, dann gibt es Gott. Diese ganzen Dinge sind nichtig. Und lasst uns nicht mehr primär uns auf diese Sachen schauen, auf Gold, Weihrauch und Myrrhe. Es können alle Dinge sein in unserem Leben, die uns die Freude rauben wollen für Gott. Das ist ein Liebesopfer, ja? Sondern lasst uns diese Dinge opfern für den Herrn. Lasst uns ihm zeigen, hey, Gott, ich möchte dich, ich möchte nicht diese Dinge und ich lege sie vor dich hin und ich bete dich mit diesen Opfern an, weil du mich zuerst geliebt hast, weil du mir Identität gegeben hast, weil du mich erlöst hast, weil du mir vergeben hast, weil du mir Freude gibst, weil du mein Gott bist, weil du derjenige bist, der alles gegeben hat für mich. Und deswegen will ich meine Schatzkiste öffnen und ich möchte mich freuen an dir und ich möchte sagen, das gehört alles dir und ich möchte dich anbeten. Amen. Lasst uns alle noch aufstehen und beten kurz und lasst uns jetzt auch in dieser Lobpreiszeit einmal an die Geschenke denken, die Gott dir gegeben hat, aber auch dementsprechend reagieren und ihn jetzt anbeten, ihn groß machen, auf ihn schauen und uns an ihn freuen und ihn zu lieben vom ganzen Herzen und an allem loszulassen, was uns daran hindert, an allem loszulassen, was eine Konkurrenz für Gott ist in unserem Herzen. Lasst uns Gott wieder auf Platz Nummer 1 legen. Halleluja, Herr, und ich danke dir für die Geschenke, die du jeden Einzelnen von uns gegeben hast, Herr. Ich danke dir, Herr, dass wir erlöst sind durch dein Blut. Ich danke dir, dass die Sünden vergeben sind durch dein Blut. Ich danke dir, Herr, dass wir auf deinem Fundament stehen dürfen, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du uns feste Identität gegeben hast. Ich danke dir, Herr, dass du unser Gott bist, Herr, und dass wir am Ziel sind bei dir. Ich danke dir dafür, Gott, und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und wirklich uns alle erfüllst mit deiner Liebe für dich. Erfüllst mit deiner Liebe für dich und für unseren Nächsten, Herr. Herr, dass wir dich lieben mit allem, was wir haben, mit allem, was wir sind und dass wir unseren Nächsten lieben können wie uns selbst. Herr, und vergib uns da, wo wir anderen Dingen nachgerannt sind, da, wo wir, ja, wo wir auf andere Dinge geschaut haben, wo wir wieder auf das Gold geschaut haben, wo wir es zurück wollten. Herr, vergib uns da. Herr, und wir wollen dir wieder alles geben, Herr, und dich groß machen in unserem Leben. Du sollst regieren, Herr. Herr, und so bete ich, dass du jetzt die Lobpreiszeit segnest, dass du jeden Einzelnen segnest und wirklich uns erfüllst mit deiner Liebe für dich, Herr. Herr, dass du uns erfüllst mit deiner Lust an dir in Jesu Namen, Herr. Herr, und dass die Adventszeit, Herr, die jetzt angebrochen hat, Herr, eine Zeit wird, die Freude am Herrn bestärkt in Jesu Namen, Herr. Halleluja. Amen.